Radio 1, der Radio Day, Babylon Berlin. Licht und Schatten der goldenen 20er. Mit Knut Elstermann.
Den ganzen Tag über hat uns hier auf Radio 1 also diese großartige Fernsehserie beschäftigt, Babylon Berlin, aber natürlich auch der Mythos Berlin, die Musik aus Berlin. Es war ein Tag, an dem wir darüber nachgedacht haben, was bedeutet uns diese Stadt natürlich, was bedeutet uns auch die Epoche, von der Babylon Berlin erzählt, jetzt endlich auch zu sehen in der ARD, diese große, international extrem erfolgreiche Fernsehserie. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich mit einem Mann hier diesen Tag beschließen darf, der natürlich als einer der drei Regisseure dabei ist, der aber eben auch Berliner Filmgeschichte geschrieben hat. Denn die Stadt Berlin, die ist ein ganz wichtiger Darsteller in vielen seiner Filme. Er hat den Mythos Berlin auch in einer neuen Weise mit neu definiert, und zwar vor genau 20 Jahren. Lola Rent, vor 20 Jahren war das. Und damit herzlich willkommen, Tom Tikwer. Schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo.
Hallo, hallo.
Wenn du jetzt auf dieses intensive, doch sehr opulente Werk zurückschaust, darf man ja vielleicht jetzt schon mal tun, gerade anlässlich von Babylon Berlin. Wo steht denn eigentlich so diese Fernsehserie für dich? Also im Gesamtwerk.
Also,
ja, im Gesamtwerk.
Ich dachte, du meinst jetzt die Serie, du meinst mein Werk.
Ja, ich meine dein Werk insgesamt und jetzt Werk. In Babylon Berlin als doch was ganz Besonderes oder als im Teil ragt es heraus für dich?
Ja, es ist auf jeden Fall natürlich ist, was Neues gewesen für mich. Ich hatte ja noch nie eine Serie gemacht und mich auch über die letzten 10 Jahre, wie die meisten von uns, in dieses Thema hineinbegeben und übrigens auch erstmal mit Widerständen. Ich glaube, es haben auch irre viele, die so ganz stark dem Kino sich eigentlich verbunden fühlen, haben etwas langsameren Übergang gehabt. Mein sehr lieber Freund, der leider verstorbene Filmkritiker Michael Alten, mit dem ich ganz oft über solche Sachen, über solche Themen diskutiert habe, der hat, ich glaube, wirklich vor über 10, bestimmt vor 12 Jahren diesen Satz schon gesagt, das ist das neue Kino. Und das fand ich damals, das war so empörend für mich. Das hat er basierend gesagt, da hatte er, glaube ich, gerade die Serie Six Feet Under zu Ende geguckt und sagte, ich habe einfach dieses Jahr nichts Ergreifenderes, Interessanteres, Komplizierteres und Aufregenderes gesehen als diese Serie. Und dann damals, weiß ich, habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, wenn der Michael das sagt, ich muss jetzt mal rein in diese Welt. Und bin da reingegangen, habe übrigens mit Six Feet Under auch angefangen, was tatsächlich eine Initialzündung war. Und habe trotzdem sehr lange gebraucht, um mir vorstellen zu können, das auch selber zu tun. Der Vorgang selber, eine Serie zu machen, ist tatsächlich auch einerseits wirklich ein anderer, aber die Art, wie wir Babylon Berlin gemacht haben, war dann auch irgendwie einfach nur wie ein riesiger, langer Film, der halt dann nachher in 16 kleine Kapitel gehackt wird.
Da werden wir noch drüber reden, weil es natürlich auch eine spannende Arbeitsweise ist und wirklich ein tolles Projekt. Aber ich bleibe mal bei meiner Frage. Die hast du noch nicht beantwortet.
Kann ich nicht.
Wo steht das für dich? Also jetzt ist es neue Erfahrung für dich, eine völlig andere gewesen. Offenbar ja gar nicht mal so sehr. Wenn du sagst, es ist wie ein Film gewesen.
Im Detail dann eigentlich nicht. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wie wir das gemacht haben. Also erstens habe ich ja von Anfang an mit Henk und Achim da so ein Team draus gemacht, dass wir das zu dritt machen, weil ich zu viel Respekt vor der Dimension hatte. Und weil ich das inzwischen auch immer mehr zu schätzen gelernt habe, regelmäßig mit so einem, irgendwie in so einem Team zu arbeiten. Ich finde, das Kollaborative am Film ist ja sowieso so ein zentrales Thema für mich. Und die Begegnung auf Augenhöhe mit Leuten, die eigentlich ja immer nur bereichern, was man selber schon mitbringt. Ich habe mich über die Jahre ganz stark entfernt von dem komischen Genius-Mythos, der eine, aus dem sozusagen die Inspiration auf alle träufelt, das irgendwie hatte ich für Quatsch. Wobei es gibt bestimmt auch andere Konstellationen. Und dann haben wir zu dritt uns da hingesetzt und haben gemerkt, was uns vorschwebt, wenn wir uns in diese Welt begeben wollen, ist trotzdem immer erstmal auch einfach ein Film. Es ist halt ein Film. Es ist nicht, okay, das Serielle. Das Serielle, das ja auch immer sagt, okay, du musst schon vorher drüber nachdenken, wie du das nachher in so kleine Häppchen verpackst. Das haben wir nicht gemacht. Sondern wir haben wirklich einen Film entwickelt und wir haben ihn dann auch so gedreht. Das ist halt technisch jetzt ein bisschen vielleicht nicht jedem so vertraut, aber Serien werden ja sehr oft so gedreht, dass wird ein Regisseur angestellt, der dreht die Folge 7, da kommen die dann zusammen, da haben sie ein Drehbuch für, dann drehen sie 12 Tage und dann ist die Folge 7 gedreht. Bei uns war das natürlich gar nicht so. Aus dem einfachen Grund, weil wenn man unsere Serie sieht, dann sind natürlich da überall Schauplätze, an die man ja auch wieder zurückkehrt. Also jetzt mal der auffälligste oder der, den ja ein paar vielleicht schon gesehen haben, ist dieser Club, das Mokka Efti, in dem auch diese große Musikszene spielt. Aber da kommt man ja einmal hin in Episode 2, dann 4, dann in 6, 8, 11, 13 und Episode 16. Da kann man ja nicht jedes Mal diesen ganzen Club wieder aufbauen, um eine Szene da zu drehen. Also dreht man natürlich alle Szenen in der gesamten Serie hintereinander weg. Das heißt, ich habe das da gedreht Und ich war dann da, wir waren dann da 2 Wochen beschäftigt und haben alles durchgedreht. Das ist halt, und das ist natürlich genau die Art, in der man Kinofilme dreht. Ne? Das ist halt, wir haben den Film so wie einen 12-Stunden-Film aufgezogen, ihn wie einen Kinofilm dann eingeteilt nach Motiven und dann halt ein Jahr lang das runtergedreht. Das ist alles nur unglaublich viel mehr gewesen, aber ansonsten war es sehr ähnlich wie ein Kinofilm.
Was für eine Arbeit, was für ein Eintauchen auch in diese Welt, das können wir alles aber auch noch bereden im Verlauf dieser 2 Stunden. Jetzt hören wir erstmal Musik und zwar ein Stück, an dem du auch selbst mitgearbeitet hast, wie so oft natürlich, bist du bei der Musik auch immer involviert und das ist ein Stück, das geht richtig los. Übrigens großartiger Soundtrack, also das kann man nicht anders sagen, das ist wirklich absolut hörenswert. Zu Asche, zu Staub.
Zu Asche. Doch noch nicht jetzt.
Bei uns zu Gast ist Tom Tick, war einer der 3 Regisseure von Babylon Berlin, aber natürlich auch Regisseur von vielen anderen großen Filmen. Das Parfüm, 3 übrigens, wenn ich das persönlich mal sagen darf, wie Bilanzine gerade. Ich glaube, doch mein Lieblingsfilm von dir.
Ja, wie schön.
Das ist doch ein Film, der auch so eine Zärtlichkeit hat und so eine Grenzüberschreitung auch gewagt hat. Also schönes Werk, aber viele, viele andere natürlich, Lola Rent nicht zu vergessen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, die Stadt Berlin ist für mich zumindest in deiner Biografie eben ein ganz magischer Ort. Es ist ganz logisch irgendwie, finde ich auch, dass du mit Babylon Berlin auch in diese Zeit zurückgegangen bist. Es ist doch immer die Stadt. Warum ist dir Berlin eigentlich so wichtig? Du kommst ja hier nicht her. Du bist ja da nicht geboren.
Ja, das gilt langsam nicht mehr.
Das ist immer so. Wenn man selber geborener Berliner ist wie ich, muss ich dir leider sagen.
Ich muss immer sagen, ich finde es zählt. Also wenn man wenn man hier gelebt hat, als die Mauer noch da war, dann ist man einfach, also dann ist man Berliner.
Okay.
Ich bestehe darauf.
Sei dir gegönnt.
Über 30 Jahre.
Ja, okay.
Aber klar, und ich komme aus Wuppertal. Ja. Wuppertal ist so ein lustiges, etwas muffiges Kaff in Nordrhein-Westfalen, das ich sehr gern habe. Und das durchaus auch in einer bestimmten Form vergleichbar ist. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich hier auch sofort so wohl gefühlt, weil es so schön und hässlich zugleich ist und auch irgendwie nie so richtig fertig. Mir gefällt an Berlin am meisten die Beweglichkeit der Stadt und auch die Bewegtheit und das Unfertige und das auch potenziell Chaotische und das Ungeordnete und das immer wieder Weitersuchende. Es gibt so, finde ich, so typische fertige Städte. Also in Deutschland gibt es ganz klare Beispiele, also Hamburg und München sind beides so typische Vergleichsfälle, wo du sagst, ist auch für, glaube ich, für Städteplaner irgendwie ein Albtraum. Was willst du denn da jetzt noch machen? Da kannst du so ein Opernhaus in die Mitte von der Elbe legen und dann sieht man ja, was passiert. Aber es ist so, in Berlin ist das ja gar nicht so und das hat jetzt nicht nur mit der Architektur zu tun, es hat damit zu tun, dass hier so viel Bewegung ist, dass es halt wirklich auch ein Rein und Raus von zuströmenden Menschen gibt, die Stadt überspülen und das alles. Also diese ganzen Elemente und diese Energie sind tatsächlich also historisch weit zurückzuverfolgen, haben die Stadt auf irgendeine Weise immer geprägt. Ist halt auch wirklich so, wenn man sich das letzte Jahrhundert anguckt alleine, oder sagen wir so die letzten 100 Jahre, gibt es wahrscheinlich keine Stadt auf der Welt, in der so viele Umwälzungen und gesellschaftliche Bewegungen in einer Stadt so explizit zum Ausdruck gekommen sind. Und das spürt man einfach. Man spürt auch die Wunden, die das geschlagen hat. Man spürt auch die Anspannung, die dahinter versteckt ist. Aber man spürt eben auch die Bereitschaft und die Alertheit der Leute, die hier leben. Das ist kein verschlafenes Kaff. Und das hat mich von Anfang an irgendwie angezogen. Mhm.
Ich habe jetzt das innere Bedürfnis, was Positives über Wuppertal zu sagen. Es fällt mir auch wirklich spontan ein, weil es ist verbunden, diese Stadt doch mit 2 ganz bedeutenden Frauen, Künstlerinnen, nämlich einmal Pina Bausch, nicht zu vergessen, und Else Lasker-Schüler.
Genau, ja.
Hat sogar ein Stück geschrieben, die Wupper.
Das stimmt,
also eine ganz große Lyrikerin. Es gibt schöne Dinge.
Ich bin mit Pina Bausch aufgewachsen. Das ist tatsächlich ein unheimliches Privileg, das ich damals gar nicht mitbekommen habe, weil ich natürlich, das war so wie, hier geht man ins Schultheater, ins Grippstheater. Wenn man ein Kind ist, da ging man einfach einmal im Jahr in die neue Pina Bausch-Inszenierung, ich glaube, seit ich 9 bin. Deswegen war für mich modernes Tanztheater immer schon so eine bestimmte Art von Standard und gar keine Avantgarde.
Aber das ist ein interessanter Einfluss vielleicht auch gewesen, denn das tänzerische Bewegung, das ist ja für dich nicht untypisch.
Ja, ich glaube schon, das sind natürlich Sachen, die kann ich jetzt nicht so genau nachverfolgen, aber ich habe einen sehr starken Draht auch in Berlin zu Sascha Walz Ensemble entwickelt und wir haben auch schon zusammengearbeitet auch mal in einem Film, den du eben erwähnt hast, 3. Ich möchte das auch unbedingt nochmal tun und auch, ich glaube, dass wir auch einen Weg finden werden, das in Babylon Berlin tun zu können. Das müssen wir ja alles nutzen, diese ganzen Potenziale, die Stadt noch hat, die wir noch nicht gezeigt haben, weil die Serie ja hoffentlich noch Jahre oder Jahrzehnte weitergeht.
Hast du davor auch Angst? Also diese Vorstellung, das kann ich jetzt noch ewig okkupieren. Also die 3. Staffel ist in Arbeit oder fertig?
Ja, wir haben gerade fertig geschrieben.
Geschrieben.
Und fangen demnächst an zu drehen, ja.
Also das kann natürlich auch so ein Fluch werden. Ich will jetzt keine Angst machen, aber das ist dann sozusagen der Rest deines
Schaffens. Ja, man beschäftigt sich mit diesem Thema. Das ist wirklich so. Ich bin wirklich interessiert daran, das rauszufinden, wie das die anderen. Wir haben ja, wahrscheinlich hat ja jeder jetzt inzwischen so Lieblingsserien und die guckt man sich so an und ist so total daran gewöhnt, dass immer ein Jahr später direkt mal wieder so 10, 12 Episoden da rausgespuckt werden. Also bei so Sachen, die richtig gut sind, wo man denkt, das gibt's doch gar nicht. Das sind ja 10 Stunden sehr guter Film. Also sehr gut inszeniert, irre gut geschrieben, auch aufwendig gemacht. Keine Ahnung, man kann ja zig Beispiele nennen. Ich habe jetzt neulich wieder Fargo gesehen und dachte so, das gibt's doch gar nicht, wie irre gut das auch ausgedacht ist. Und wo man doch weiß, ich habe früher wirklich gerne mal ein Jahr an so einem Spielfilmdrehbuch gesessen und die ballern dann 12 Folgen oder 13 raus, 50 Minuten, das sind ja eigentlich 6 Spielfilme von der Länge her. Und die sind auch teilweise dann so, dass man das Gefühl hat, man hat so 2, 3 Folgen gesehen, das ist wie ein wirklich intensiver, interessanter, toller Spielfilm. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil die das ja jährlich machen. Wir haben durchgearbeitet die ganze Zeit und fangen jetzt an zu drehen. Das sind dann 2,5 Jahre, fast über 2 Jahre vergangen zwischen den beiden, also zwischen dem ersten Drehtag von der ersten Staffel und jetzt. Und ich habe so das Gefühl, ich wollte das rausfinden, ich habe die einfach angerufen alle. Das ist mir ganz praktisch, man hat so einen Agenten und sagt, gib mir mal diese Telefonnummer, ich muss das jetzt verstehen, ich will wissen. Also hier, der Produzent von House of Cards, ein Freund von mir. House of Cards, gutes Beispiel auch.
Also Crown finde ich auch so unglaublich, wie schön das inszeniert ist, ja. Wie aufwendig die Kostüme,
und ich ruf die Schauspieler, an,
ne? Wahnsinn.
Ja. Ich rufe die an und sag, so, ich will jetzt das Geheimnis, ich will wissen, wie ihr das macht. Weil, ich meine, wie macht ihr das? Ohne euer soziales Leben zu ruinieren, eure Familien zu zerrütten und fix und fertig zu sein. Und willst du wissen, was die deprimierende Antwort war? Unsere Familien sind zerrüttet, wir sind fix und fertig mit den Nerven, wir können nicht mehr.
Super, das motiviert.
Das ist wirklich, hier, Vince Gilligan von Breaking Bad, da ist nichts Menschliches mehr dran.
Wie schön, Tom. Also du weißt ungefähr, was auf dich jetzt kommt. Bei den Schauspielern ist es noch anders. Die können ja zwischendurch immer noch mal was anderes spielen. Also,
ja, aber ganz kurz, das ist auch ein echter Aspekt. Das kennt ihr auch von Serien, wenn man die länger guckt. Die werden ja auch älter. Und du musst dann ja irgendwie, also wir haben zum Beispiel dieses Thema, dass wir so ein paar jüngere Schauspieler ja auch haben, die wirklich sehr bedeutende Rollen haben. Und wenn man sagt, okay, wir spielen jetzt, es geht jetzt eigentlich so 2 Monate später weiter, die Serie, aber du drehst 3 Jahre später, dann ist da plötzlich 30 Zentimeter gewachsen und die Stimme ist nach unten gerutscht. Also, das ist ein echtes Problem.
Auch das ist noch ein Problem. Tom, es gibt viele Dinge, die dich ja in Zukunft in den nächsten Jahren belasten werden. Wir machen hier mal eine nachdenkliche Pause mit Musik aus dem Film, der dich eben wirklich berühmt gemacht hat, und zwar weltberühmt. Das war Lola Rent, Franka Potente mit Willi. Tom Tikwa ist bei uns zu Gast, einer der Regisseure von Babylon Berlin an unserem großen Radio Day Babylon Berlin. Wir haben ja schon etwas gesprochen, eben über die Besonderheit von Serien mit dieser düsteren Zukunftsaussicht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen und sollten es auch wirklich nicht, dass auch in Deutschland neben eurer Serie zum Beispiel inzwischen ja durchaus auch sehr renommierte Leute angefangen haben, Serien zu drehen, und ich finde auch ganz tolle. Also Bad Banks zum Beispiel von Christian Schwoch habe ich mir jetzt auch mal so ein Stück angeschaut und war überwältigt davon. Welcher Rhythmus, wie schön die Charaktere entwickelt sind. Also es ist im Kommen. Hans-Christian Schmid hat auch seriell gearbeitet. Also meinst du, dass insgesamt in Deutschland da vielleicht jetzt auch so ein Weg sind, bei all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind?
Ja, naja, also ich meine, ich habe jetzt eben darüber so gemeckert, aber das ist natürlich ein luxuriöses Problem, wenn man überhaupt eine Serie hat, die man wirklich selber entwickelt hat. Und ich bin natürlich sehr verstrickt. Wir sind ja alle sehr verliebt in unsere Figuren. Das ist ja ein Riesengeschenk eigentlich. Als Filmemacher ist das ja die große Neuerung für uns, dass wir auch, weil man sich teilweise im Kino dafür kein Platz mehr zu sein scheint, zumindest partiell, ist auf jeden Fall kleiner geworden, ne? Der Raum für die Art, wie wir Figuren erzählen wollen, so eine Genauigkeit in der Charakterisierung und auch eine Sehnsucht nach Umwegen im Erzählen, die aber eigentlich wichtig sind, ne? Das ist ja das große Plus, das man beim seriellen Erzählen hat. Man kann einfach mal irgendwo verweilen, kann sagen, ein komischer Moment hier, guck mal, wir gucken uns das mal genauer an, und man kann den Moment dann erleben und der Zuschauer ist einverstanden damit. Er hat Lust, das ist ja der Pakt, den du hast, dass du weißt, sozusagen die Gewichtung und dieser Druck auf der Erzählökonomie, der ist ja ganz anders. Das ist ja klar, in 90 Minuten eine Figur entwickeln, in eine Geschichte werfen, die Geschichte zu Ende bringen, der Figur vielleicht noch 1, 2 spezifische Wandlungen irgendwie zumuten, das reicht. Mehr schafft man ja gar nicht in 1,5 Stunden, in 12 Stunden oder eben in 60, was dann so eine ganze Staffel, also was so ein Gesamtding ist, also weiß ich nicht, Mad Men oder so, ist glaube ich insgesamt 70 Stunden lang. Da kann man ja unendliche Wolken schlagen und Umwege gehen. Das ist wirklich was Besonderes.
Ich muss dir aber sagen, ich gestehe das jetzt hier auch, bei aller Bewunderung auch für Serien, auch für eure natürlich, anders als der hellsichtige Michael Alten, den ich auch sehr bewundere, übrigens der Kritiker, den du am Anfang zitiert hast, ich bin da auch etwas traurig manchmal, weil ich wirklich merke, dass das Kino ausblutet und auch junge Leute zum Beispiel am Wochenende bingen, also wie man so schön sagt, sich das alles anschauen, das ist ja auch toll, das ist gar kein Argument dafür, aber ich merke eben tatsächlich, wie auch international das Kino so langsam erschlafft, vielleicht muss man damit auch dann leben, vielleicht ist es eben so, die Welt ändert sich. Ne?
Ja, ich glaube, also so, der Eindruck ist ja, dass es nicht ganz, es wird ja nicht verschwinden. Es wird sich halt ein bisschen klarer segmentieren. Das ist ja auch der Fall. Was mir ganz gut gefällt, ist der Eindruck, den ich zumindest habe, dass der Druck, unter dem der Kinofilm steht im Augenblick, also und auch die Erwartungshaltung, wie groß die ist, dass der ja nicht nur negative Folgen hat. Ich fand, es gab auch eine Zeit, in der sozusagen so eine bestimmte Bräsigkeit so, auch gerade in der europäischen Förderkultur und Struktur sich entwickelt hatte. Das hatte mit den Förderungen weniger zu tun als mit den Filmemachern. Das würde ich uns immer selber irgendwie ans Revers kleben, dass wir uns nicht zerfleischt haben, wirklich ans Eingemachte zu gehen und was zu erzählen, was uns wirklich unter den Nägeln brennt. Das ist schon, finde ich, eine Voraussetzung, mit der du dann auch heute noch Leute ins Kino kriegst. Und wenn man sich so die wirklich bedeutenden, interessanten Avantgarde-Filme oder speziellen Filme im Jahr dann anguckt, haben wir, glaube ich, von der Anzahl her gar nicht so viel weniger. Und die kriegen dann auch ein Publikum. Wir haben viel weniger von diesem etwas dröseligen Mittelfeld, dem ich nicht so wirklich eine Träne nachweine.
Das im Fernsehen übrigens oft auch besser aufgehoben wäre. Da
ja, das ist ja noch mehr so. Ich meine, abgesehen davon, dass die Fernseher inzwischen ja alle halbe Leinwände sind bei den meisten Leuten.
Wir haben ja nur gerade Musik aus Lola Rent gehört. Also ich sage das auch ganz bewusst, das war auch ein Film, damals in meinem Ausland so war. Nämlich in Hongkong war ich so kurz danach bei so einem Filmfestival und alle Lola Rent. Also du hast so das Bild der Stadt Berlin zumindest für diese Dekade so mitgeprägt. Viele Leute sind wahrscheinlich auch diesem Bild hinterhergereist, sind dann nach Berlin gefahren oder haben versucht, das so wiederzufinden. War dir das eigentlich auch klar, dass damit so etwas entsteht wie ein neuer Berlin-Mythos, zu dem Lola Rent wirklich gehört?
Damals, als wir den Film machten, überhaupt keine Ahnung, also gar nicht drüber nachgedacht. Es war ein winziger Film, der uns einfach nur also original den Arsch retten musste, weil unsere Firma kurz vorm Kollaps war. Unsere natürlich relativ unseriös hochgezogene Firma mit so Typen, die halt einfach nur zusammenklucken wollten und in so einer Kollektividee einfach nur schöne Filme ausspucken. Wir haben einfach sofort immer viel zu viel Geld ausgegeben. Wir hatten selber gar kein Geld. Also nichts, auch immer die ganzen Gagen irgendwie in die Filme gesteckt, vollkommen idiotisch. Und dann nach dem dritten Film waren wir schon fast pleite und hatten richtig Schulden und haben eigentlich nur schnell einen Film machen müssen, um die Schulden von den vorherigen Filmen zu bezahlen. Und das war dann Lola Rent. Wenn der kein Superhit geworden wäre, wären wir schon damals wieder, wir wären auf jeden Fall pleite gewesen. Also insofern war das eher so, einfach irgendwas drehen, schnell, komm, wir drehen den. Und das war so eine der Film hatte diese Energie, weil die Situation so eine Energie hatte. Und weil, gut, also heute würde ich das wahrscheinlich gar nicht mehr so können. Ich hatte auch so eine gewisse Huspe wahrscheinlich, dann einfach zu sagen, komm, das geht alles. Weil die Leute natürlich auf die Idee bezogen ganz oft gesagt haben, wie jetzt, der Film weg nochmal von vorne an. Dreimal. Und dann nochmal. Das ist doch irgendwie so eine Studentenfilm-Idee. Das kann man ja mal, das ist doch kein Kinofilm. Und ich mal sagte, nee, ich glaube, das ist genau das, was jetzt gerade gebraucht wird. Ich hatte, aber warum ich das so gedacht habe, das ist einfach irgendwie blinder Optimismus. Also wir hatten keinen, also nichts davon war irgendwie, dass das ein breiter Film wird. Der kam uns immer total spezialistisch vor und auch sehr experimentell. Und das ist er übrigens auch. Ich hatte die sehr befriedigende und sehr lustige Erfahrung, dass ich den Film jetzt neulich wiedergesehen habe, beim Zoopalast, so eine Veranstaltung, die machen eine sehr schöne Filmreihe im Kino.
Mit Berlin-Filmen.
Mit Berlin-Filmen, ja, immer dienstags. Und da lief der zum 20-jährigen Jubiläum. Das ist auch eine eigentümliche Zahl. Da bin ich erstmal reingegangen und es war brechend voll, was ganz toll war. Und dann habe ich gefragt, dann hat immerhin die Hälfte der Leute den Film noch gar nicht gesehen. Aber ich habe ihn dann nochmal gesehen. Das ist natürlich auch sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich heimlich zu Hause sitze und abends, wenn ich nichts zu tun habe, mir meine ollen Kamellen angucke. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe auch kein starkes Sendungsbewusstsein, so wenn es irgendwie um mein früheres Zeug geht. Ich rede immer lieber über das, was gerade da ist oder kommt. Aber wo wir nun dabei sind mit den 20 Jahren und so, saß ich halt da und guckte den Film an und dachte so, boah, ich habe den wirklich geguckt, als hätte niemand anders gemacht. Weil ich meine, das ist ein Typ, der bin ich aber gar nicht mehr. Das ist halt vor 20 Jahren. Weiß ich nicht, was ich da für ein Typ war. Auf jeden Fall einer, der einfach springt. So. Der guckt da runter in den Abgrund und denkt, wird schon irgendwie unten wird schon irgendwas sein, wo man landen kann. So ist der Film. Der hat diese Wucht, wo man denkt, das wollen wir ja sehen. Wir wollen, dass der einer, man will einem dabei zugucken, der sich was traut und der einen so befreit und der nicht so mit Korsetten sich abmüht und erstmal was noch irgendwie lernen will, sondern man will einfach, dass jemand dich mitreißt. Und das macht Franka, das macht die Kamera, das machen alle mit. Alle sind in dieser Energie gewesen. Und das ist natürlich was, das habe ich fast ein bisschen schmerzlich empfunden. Sowas kann man natürlich nicht einfach ein Leben lang immer wieder irgendwie reaktivieren. Das ist halt auch ein Film, den ich gemacht habe, als ich eben 30 war.
Und Franka Potente ist damit eben tatsächlich zu einer Ikone geworden. Das ist mit dieser roten Haarpracht, Rennen, das ist ein Stück Berlin, eben so wie Marlene auf der Tonne irgendwie ein Stück Berlin ist. Also das ist durchaus Filmgeschichte inzwischen geworden. Deshalb hören wir nochmal ein Stück, die tolle Musik aus diesem Film Wish. Und zwar ist es dann Thomas D. und Franka Potente aus Lola Rent.
Ich brauch dich doch auch nicht mehr.
Musik aus Lola Rent von Tom Tykwer und die Musik eben auch von Tom Tykwer. Und Tom, das war ja deine erste und auch einzige goldene Schallplatte. Du hast mal eine goldene Schallplatte bekommen.
Ja, ganz, ganz aufregend. Ich fand es wirklich sehr lustig, dass man so eine goldene Schallplatte kriegt, wenn man Filmmusik macht. Das dachte ich, gibt es doch gar nicht. Aber das war damals bei Lola Rent eben so, da gab es diesen ganzen Effekt. Irgendwann spürten wir alle, der Film hat so eine Eigendynamik. Das war damals auch noch so, dass MTV war ein unglaublich bedeutendes Tool eigentlich, um Filme auch irgendwie bekannt zu machen. Und dann gab es ja diesen berühmten Begriff damals, man muss in die Heavy Rotation rein. Das heißt einfach, dass so ein Clip, ein Videoclip halt richtig oft gespielt wurde. Und irgendwann waren wir da so drin mit diesem Song, der gerade lief. Und ich weiß genau, dass ich das irgendwie auch mitbekommen habe. Man ging bei so Medienhändlern vorbei und überall waren die Bilder. Und irgendwann merkte ich so, der Film ist ja noch gar nicht raus. Das ist dann wahrscheinlich etwas, von dem man das Gefühl hat, das müsste klappen.
Und hat ja auch geklappt und es war damals auch ein Riesenhit, ich kann mich auch erinnern. Also lief auch im Radio in Heavy Rotation, im Radio sagen wir sowas ja auch, wenn es dann so rauf und runter läuft. Aber wie kam, ich hab mich damals aber schon gewundert, wie kam das, dass du auch musikalisch mitgemischt hast und das ging ja dann auch weiter. Auch bei anderen Filmen hast du ja auch mit bei der Musik gearbeitet.
Na, ich bestehe ja immer noch ein bisschen darauf, dass ich glaube, dass es der erste Spielfilm ist, der einen puren Elektro-Soundtrack hat. Also wirklich, also es ist ja Techno, ist ein bisschen Trance, also irgendwie so in so Zwischenbereichen. Aber und das habe ich eigentlich in fast allen Filmen ist das so drin. Egal, ob die historisch sind oder nicht, irgendwie ist die Elektro-Seite doch immer wieder zum Schwingen gekommen. Und das liegt einerseits an meinen musikalischen Vorlieben und an meiner musikalischen Sozialisation, die sehr elektronisch ist und sehr, sehr davon geprägt. Also auch von den ganz frühen Anfängern so. Also frühe Depeche Mode schon und so Bands wie Ministry und so, die waren gut für mich in den 80ern. Zum anderen ist es so, dass ich immer, also das ist eins meiner großen Idole als Filmemacher ist John Carpenter, also aus meiner Jugend natürlich. Und das ist der Regisseur von so Filmen wie Halloween und The Fog, Nebel des Grauens.
Super,
und
übrigens.
Die Klapperschlange.
Ja, lieb ich sehr.
Und der hat auch seine Musik selber gemacht. Das fand ich immer wahnsinnig beeindruckend, weil die so minimalistisch und so ganz eigentümlich nur zu seinen Filmen auch gehört. Und ich mochte das so gerne, dass das so ein eigener Raum war und ein eigener Stil, dass man nicht so das Gefühl hat, ach, das ist so eine Musik wie, sondern es ist eine Musik, die es nur da gibt, ne? Die auch nicht wirklich vergleichbar war mit irgendwas anderem. Und als ich anfing, Filme zu machen, hatte ich schlichtweg kein Geld, um Komponisten zu fragen. Und da ich Klavier spiele, merkte dann auch, dass ich beim Schreiben eigentlich eine Musik im Kopf hatte. Die war jetzt zwar noch so ein bisschen ungenau und wabrig, aber habe ich mich hingesetzt, erstmal versucht rauszufinden, wie die eigentlich klingt. Und so bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben. Heute ist es undenkbar, dass ich das anders machen würde, weil das für mich inzwischen wirklich zur Findung des Projekts dazugehört. Also wir machen auch die Musik immer im Voraus, bevor wir drehen. Gibt es eine riesige Session, wo man halt die ganzen Themen experimentiert und wo man den Film noch aus dem Kopf heraus sozusagen musikalisiert. Was den irren Vorteil hat, dass du nicht einfach nur Musik über Bilder legst, sondern die Bilder und die Musik fließen gleichzeitig zusammen nachher im Schneiderraum.
Und ich finde, das ist übrigens wirklich eine Eigenschaft, die sehr typisch für deine Filme ist. Also diese Symbiose von Musik und Bild, die ist schon ziemlich einmalig, auch in Deutschland. Das hängt aber damit zusammen, dass du eben selbst auch musikalisch bist. Du hast gesagt, du hast Klavier gelernt, so als kleiner Junge schon. Du hast
ja
die Ausbildung.
So. Ja.
Man muss ja schon Noten können, wenn man sowas macht.
Also. Ja. Ne, ich war, glaube ich, ganz gut, aber ich habe es natürlich dann so mit 16 aufgehört, Unterricht zu nehmen und das vernachlässigt, was im Nachhinein natürlich immer ärgerlich ist, aber es reicht natürlich. Heute wird ja komponiert im Computer und du kannst ja alles reparieren, kannst schlecht einspielen, dann reparierst du es alles nach und keiner merkt.
Eine Ausnahme war übrigens Chaplin, der hat auch seine Musik selbst geschrieben, konnte aber keine einzige Note und hat die immer vorgesungen. Das muss wahnsinnig gewesen sein für die armen Komponisten, die dann mitgeschrieben haben, hat die wohl gequält und verschlissen.
Mache ich aber auch. Ja? Ich bin ja nicht allein, ich mache mit Johnny Climac zusammen. Und hier bei dem Film war auch noch Nico Weidemann dabei und Mario Kamin, mit denen haben wir auch diese Songs, also die haben vor allen Dingen die Songs gemacht, die im Film gespielt werden, also auf der Bühne. Mhm. Aber ich gehe gerne durch die Straßen, mir fällt wirklich was ein und dann singe ich das auf mein Handy und dann schicke ich diese Datei an Johnny. Also wird meistens schief und schäl gesungen und er so, okay, was soll das bedeuten? Und dann wird es oft ein gutes Thema.
Übrigens, weil du gerade vom guten Thema redest, das war auch bei Cloud Atlas auch diese Zusammenarbeit mit Reinhold Heil, Johnny Climac, die haben sozusagen da den Soundtrack mitgeschaffen und das ist ein sehr interessanter Soundtrack, wo auch, finde ich, unterschiedliche Elemente so zusammenfließen. Mhm. Richtig schöner Score von Cloud Atlas. Tom Tick war es bei uns zu Gast und wir hörten Musik, die er auch mitgeschrieben hat, eben für den Film Cloud Atlas. Ich glaube doch dann der aufwendigste, auch der teuerste Film bisher, wenn wir mal absehen jetzt von Babylon Berlin, was auf einer ganz anderen Ebene natürlich aufwendig ist. Aber gerade bei so einer Musik dann, also wie bringst du dich dann ein? Ich kann mir das immer so schwer vorstellen, so zu dritt sowas dann auch zu erarbeiten. Und das ist ja eben auch ein gewaltiger Score für einen gewaltigen Film.
Ja, das also zum ersten Mal mit einem großen Orchester, also einen richtigen orchestralen Score zu machen, das habe ich mir einfach vorgenommen, als ich mich entschlossen habe, das Parfüm zu machen. Und weil ich fand, das war so offensichtlich, dass Musik entscheidend sein würde für die Entwicklung dieser ganzen Idee, dass man mit Gerüchen visuell und eben akustisch irgendwie Übersetzungen finden will für Gerüche. Also man muss sich das eigentlich so vorstellen. Man kann am Computer, also beziehungsweise mit dem Keyboard, kann man einfach jedes Instrument einspielen. Ne? Ich stelle mir eine Trompete vor. Also stellst du eine Trompete ein, die klingt dann schon immer ganz gut so, ne? Weil es ja inzwischen, das nennt man MIDI, also so vorgefertigte Dateien gibt. Du spielst auf der Tastatur, aber es klingt wie Trompete. Ne? So ist das einfach. Und du kannst alle Instrumente, Geigen, die Blechbläser, die Holzbläser, auch Percussion, alles auf Tasten dann. Das, so muss man sich das vorstellen. Du baust die Partitur aus den einzelnen Elementen zusammen. Aber da ich natürlich nicht Noten handschriftlich runterschreiben kann, ist es natürlich bei den Computern so, du spielst das ein und der spuckt dir sofort die Noten aus. Ja. So, und so kannst du dann jede Instrumentengruppe einzeln einspielen. Fängst natürlich immer mit dem Thema an und überlegst und entscheidest, mit welchem Instrument soll das Hauptthema gespielt werden. Hier bei Cloud Atlas fängt mit dem Klavier an, das Klavier macht das Thema. Aber dann übernehmen ja auch die Geigen und so weiter und dann legst du da so Layers übereinander und der Unterschied natürlich wahrscheinlich zu klassischen Komponisten ist, dass ich das immer alles hören muss und ich kann das ja nicht im Kopf oder so, ich muss das dann hören, dann legst du das nächste übereinander und du baust so ein richtiges, so eine Partitur auf. Und dann druckst du die aus und die sieht natürlich völlig professionell aus.
So beeindruckt von dir selber.
Ja, und das ist immer so, guck mal. Und ich weiß noch genau, beim Parfüm, das ist auch eine Berlin-Story irgendwie, habe ich so gedacht, also wir haben wirklich, glaube ich, 3 Jahre an dieser Musik geschrieben. Ich hatte wirklich, also das ist natürlich auch übertrieben, jeder normale Komponist hätte das wahrscheinlich in 3 Monaten gemacht. Aber wir wollten halt auch mit so seltsamen Sounds was ausprobieren. Wir haben zum Beispiel ganz viel mit elektronischen Sounds gearbeitet, die wir mochten und haben die dann transkribieren lassen auf Orchester, wie Orchester diese Sounds darstellen kann. Und das war wirklich toll. Da haben wir auch mit einem tollen Orchestrierer zusammengearbeitet. Und dann habe ich gedacht, naja, dann können wir doch auch mal, wir sind doch gerade in Berlin und ist doch jetzt eh alles hier so riesengroß und so, dieser Film, dann können wir doch mal auch das beste Orchester fragen, das es hier so gibt. Und dann haben wir die Berliner Philharmoniker gefragt. Und dann haben die echt Ja gesagt. Und das war wirklich, also da habe ich so kurz, also auch kurz so dieses leicht gestresste Gefühl von Anmaßung empfunden. Ich dachte, okay, als die dann sagen, und dann habe ich Simon Rattle getroffen und der war so irre nett und der fand den Film super und der war so unglaublich enthusiastisch, wie man den ja auch kennt. Also ich meine, alle Klischees über ihn sind wahr, der ist wirklich also hinreißend gewesen. Also auch so einfach Ja-Sager und nicht, also er hat Ja gesagt und nicht so, naja, müssen wir nochmal hier gucken, hat erstmal einfach Ja gesagt. Aber dann kam der Tag der Aufnahme und das war immerhin, wir haben über eine Woche dann im Studio aufgenommen. Und ich habe darauf bestanden, dass wir Film auch sehen, ne? Weil oft so ein Orchester kommt auch oft und spielt einfach, was auf den Noten steht und dann muss es halt nachher irgendwie hinkriegen. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte eine Vorführung gleichzeitig, dass wir die Szenen dann auch sehen können, zu denen die einzelnen Tracks gespielt werden. Und es war so irre, als ich so merkte, okay, jetzt kommt da so das Ganze, da sitzen die Berliner Philharmoniker in einem Musikstudio, Simon Rattle steht vor denen und ich bin hinten in dieser Kabine drin und soll so ab und zu mal ins Mikro sprechen, was ich gerne noch hätte oder so. Und die spielen natürlich das einmal Und dann ist das klingt schon so unglaublich gut. Ne? Und trotzdem war es aber manchmal so, dass es für den Film zum Beispiel zu dynamisch war. Die spielen natürlich immer erstmal, ein Orchester spielt so, dass es eigentlich alles übernimmt und dass es sich nicht einfügt in ein, das ist, bei Filmmusik muss ja mit dem Bild harmonieren und darf nicht eigentlich so der Hauptdarsteller allein sein. Und die nehmen Musik und machen sie zum Hauptdarsteller.
Was sie haben. Ja.
Und dann musste ich so in das Mikro drücken. Weißt du, genau, ich würde das, glaube ich, gerne nochmal machen, weil das war jetzt noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann dreht sich so Rattle zu mir um. Und die ganzen Leute drehen sich zu mir um und sagen, das war noch nicht, was du dir vorgestellt hast. Also wirklich so, was für eine Unverschämtheit. Ja, ja. Aber natürlich auch mit Ironie. Und dann habe ich halt gesagt, komm, lass uns mal die Szene angucken. Und so mit dem ganzen Orchester. Wir haben die Szene geguckt und dann habe ich den vorgespielt, wie die Szene klingt, wenn die Musik so gespielt wird. Und dann haben die wirklich so, ach so.
Das meinst du.
Und dann haben die Sounddesign gehört und haben so, ach so, das müssten wir ja noch hören. Und dann, das war ein ganz toller Prozess, weil die haben so einen Spaß auch dabei gehabt, das dann wirklich Matching zu machen.
Aber das kostet schon Überwindung, kann ich mir vorstellen. Simon Rattle, ich mal hatte, kurz zu sagen, es muss etwas anders klingen.
Ich hatte so unglaubliche Schweißflecken unter meinem T-Shirt. Also das, ich war in Schweiß gebadet. Und lustigerweise war der übrigens auch ganz schön verschwitzt, weil irgendwie zufälligerweise wir für diese Woche so seine absolute Top-Besetzung da hatten. Das ist ja bei denen einfach nur, das hängt von den ganzen, was die alle noch so für einzelne Projekte haben. Und manchmal ist es halt so, dass du einfach nur deine Superstars an den ersten Violinen und überall sitzen. Und das ist schon interessant, wenn der dann so die Partitur durchgeht und dann immer so sieht, der hat auch immer so das so in einer Geschwindigkeit durchgeblättert, wo ich denke, wie kannst du denn jetzt diese 48 Instrumente in einer halben Sekunde alle sehen und dann auf eine Note zeigen, ja, das muss aber ein B sein, ne? das kann ja kein C sein. Und du, was? In 250 Noten hat er das immer gesehen. Aber der war auch unter Stress, der hat gesagt, wir müssen aber jetzt erstmal was Schwieriges spielen. Das ist hier alles hier nur so stehende Noten. Wir brauchen jetzt mal was anstrengend, sonst die rennen mir alle weg. Die lachen mich aus. So, also es war ganz interessant. Das ist so wie ich mit manchmal, wenn ich alle Hauptdarsteller am Set habe, so morgens auch erstmal 4 Kaffee brauche, um das zu schaffen.
Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Filme wie Parfüm, also ein wahnsinnig aufwendiger Kostümfilm, aber eben auch Cloud Atlas, der ja auch so eine serielle Struktur hat, wenn man so will. Da sind ja mehrere Geschichten zwar verschachtelt, aber es sind ja mehrere Geschichten, die ihm erzählt werden, auch wichtig waren so als Vorbereitung vielleicht sogar für Babylon Berlin. Also um mal so zu sehen, wie erzählt man eben in so einem breiten Rahmen.
Auf jeden Fall war es bei Cloud Atlas natürlich elementar, dass erstmal diese Erzählung in so unterschiedlichen Schauplätzen gibt und dass man das zusammenfügen muss, obwohl man wirklich so in so sehr verschiedene Bereiche reingeht und auch Milieus und gut, bei uns war es dann auch andere Epochen, das ist jetzt nochmal was anderes. Und der andere Aspekt war natürlich, dass ich da zum ersten Mal richtig getestet habe, wie es ist, wenn man zu dritt ist, beim Schreiben, beim Regieführen, bei allem halt. Und das war ganz toll. Das war eine ganz unheimlich schöne Erfahrung damals.
Da waren die Wachowskis noch als
Geschwister. Genau. Das war wirklich ein riesiger Schritt für mich. Und auch ein Schritt, der für mich sehr logisch ist, weil ich das unheimlich wichtig finde, dass Arbeitswelten auf einer Augenhöhe und in einer horizontalen Form gestaltet werden. Und das ist natürlich auch sofort eine andere Atmosphäre, wenn man Projekte aufbaut, in denen nicht ein Typ so im Zentrum steht, sondern schon mal einfach drei sind, die sich auch verteilen auf unterschiedliche Gruppen und jeder seine Stärken hat und auch dem anderen unter die Arme greift. Und das ist insgesamt schon quasi so ein arbeitspolitisches Grundstatement, das sich dann auch ausbreitet und das eine ganz andere Atmosphäre schafft.
Du hast jetzt so viel über das Parfüm gesprochen und über diese auch Herstellungsweise des Soundtracks, dass wir unbedingt jetzt noch was hören müssen. Und zwar wirklich die Berliner Philharmoniker. Läuft auch nicht hier alle Tage auf Radio 1, dieses Spitzenorchester unter Sir Simon Rattle. Musik aus dem Parfüm und zwar The Girl with the Plums.
Radio 1, der Radio Day, Babylon, Berlin. Licht und Schatten der goldenen 20er mit Knut Elstermann.
An unserem großen Babylon-Berlin-Tag ist bei uns Tom Tykwer zu Gast, einer der drei Regisseure, Achim von Borries, Henk Handlöchen und eben Tom Tykwer, die dieses große Werk gestemmt haben und auch weiter stemmen. Und zwar hier gleich um die Ecke, Potsdam-Babelsberg, ist ja diese ganze Welt entstanden, Tom. Also diese Straße, ich durfte da auch mal reingehen. Also ich glaube, kurz vor Drehbeginn hat man ein paar Journalisten da durchgeschleift und ich fand das wirklich unglaublich, weil es ist ja keine Straße, es ist wirklich ein Viertel, wenn man so will, mit allem, was Berlin so ausmacht. Also gibt es Hinterhöfe, es gibt aber auch elegante Restaurants und Kaufhäuser. Wie ist das, wenn man da so Tag für Tag dann dreht? Also ist es dann einfach nur ein Arbeitsbereich oder ist es wirklich auch eine Welt? Es
ist schon eine Welt, aber du hast natürlich, dadurch, dass du immer auch rausguckst, die Kamera sieht ja, man muss die Kamera so stellen, dass sie nie was verrät. Da fand ich besonders gelungen, weil der Uli Hanisch, der Production Designer, der Szenenbildner, der die wirklich sehr gute Idee hatte, also auch die sehr maßlose, aber das ist auch nicht untypisch für ihn, eben 4 Straßen zu bauen, also einen Block zu bauen quasi, weil wir ja wussten, wir wollen wirklich sehr sichtbar in den Milieus wechseln und das auch spürbar machen. Wir wollten wirklich die Vielgestaltigkeit der Stadt auch eben gerade über die unterschiedlichen Klassen und die Lebensumstände erzählen. Und so konnten wir halt eine Straße eher so, ja, einigermaßen piekfeines Charlottenburg erzählen. Eine Straße war halt dann Wedding, eine war Kreuzberg und die andere war, die vordere war sowas wie so eine Friedrichstraße oder so eine Prachtstraße, wo auch der Club dann ist und so. Und das war halt ein irrer Trick, weil du gingst wirklich 10 Meter um eine Ecke und warst wirklich in einem anderen Viertel. Also wenn du dann auch noch die Leute einigermaßen unterschiedlich angezogen hast, war das wirklich ein totaler Flash. Das war eine tolle Idee. Obendrein für uns immer auch irre relevant gewesen für Berlin, weil es ja auch architektonisch ein substanzieller Bestandteil der Stadt ist, sind die Höfe. Ne? Die Höfe und die dritten, vierten, fünften Hinterhöfe. Oder eben sogar die Höfe, durch die man ganz durchgehen kann und auf der anderen Seite wieder zu einer Straße rausgeht. Das ist ja ein elementarer Teil des Lebens hier. Und das haben wir dann auch noch gemacht, die Höfe da reingebaut. Das war deswegen so toll, weil man dadurch wirklich nie so richtig anhalten musste. Man konnte auch längere Kamerafahrten machen und weitergehen und dann wieder bei einer Straße rauskommen. Man musste nicht immer tricksen. Das befreit oft auch beim Drehen. Insofern war das eine wirklich tolle Entscheidung. Das ist auch ein großes Glück, dass Babelsberg das so mitgemacht hat. Einfach das Studio. Traumhaft. Die haben uns da auch echt gut unterstützt. Ja. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, wir haben trotzdem 250 Originalmotiven gedreht in der
250
Stadt.
250 in Berlin?
Also wirklich.
So viel gibt die Stadt noch her dann doch.
Ja,
ne?
Na klar, ich meine, du musst halt irre viel machen. Du musst halt immer was reparieren. Das ist ja auch das Anstrengende, das Unfertige und immer wieder neu im Übergang befindliche von Berlin ist für einen Filmemacher, der akkuraten Epoche abbilden will, ein ziemlicher Albtraum. Mhm. Gleichzeitig gibt es halt immer wieder auch, du brauchst ja auch eine bestimmte Größe manchmal. Also jetzt, als wir den Alexanderplatz erzählen wollten, wir müssen das machen. Die Rote Burg, das damalige Polizeipräsidium, das ja so ein bisschen ein zentraler Ort dieser Serie
steht
ist.
Steht heute übrigens das Alexa.
Genau, das ist genau die Stelle, wo das Alexa steht. Und ich glaube, das Alexa ist übrigens auch architektonisch, wie ich finde, nicht ganz gelungen, aber es ist in bestimmten Aspekten dieser Roten Burg nachempfunden. Die hieß Rote Burg, weil sie einfach diesen roten Backstein hatte und ein riesiges Ding, ein riesen Gebäude. Da waren also Tausende von Polizisten gingen da täglich rein und raus. Und auch mit so einem innerer Organismus mit 1000 Gängen und Durchfahrten und so. Das lag halt eben so versetzt zum Alex hin. Und wir dachten, okay, wir müssen dann, also da müssen wir auch mal einfach, müssen wir mal krachen lassen. Man muss mal einfach kurz, also, sonst ist die Serie ja gar nicht so gedreht. Wir wollten nicht, ich finde es immer schwierig bei historischen Filmen und Serien, wenn die so mal eine Totale haben und sich dann darin so ausruhen, wenn so ausgestellt wird, dass man sich mal Mühe gegeben hat mit der Ausstattung und so. Wir haben gedacht, wir wollen das immer eher umgekehrt machen, so als wenn man mit einer Zeitmaschine in die 20er geballert worden, mit einer Kamera auf der Schulter und kann jetzt einfach da rumlaufen. Kann einfach hier gucken, da gucken. Da würde man ja auch nicht ständig immer scharf stellen auf den Hintergrund, weil der so toll aussieht, weil man sich nicht so viel Mühe damit gegeben hat, sondern der ist einfach da. Und so haben wir es auch versucht zu drehen. Am Alex aber wiederum haben wir es halt kombiniert, weil es gibt ja auch dieses sehr interessante Bauhausgebäude, das da steht. Stellt sich dann raus, das war damals schon da. Ja. Obwohl es so irre modern aussieht. Also man vergisst dann
Haus Berolina ist das eben von Behrendt.
Genau. Und das ist verrückt, weil man halt so ganz oft durch Berlin läuft und nicht vergessen darf, dass hier auch wirklich so die Moderne ihren Ursprung mitgenommen hat und dass hier architektonisch ganz viele tolle Experimente liefen. Und dann kann man sich an diesem einen Gebäude orientieren. Mhm. Das ist halt das Einzige, was galt. Ja. Und alles andere musst du halt ergänzen. Ja. Aber du konntest sozusagen, dadurch, dass du dann auch hunderte von Komparsen über den Platz jagst, konntest du die Stadt nachbauen.
Und ihr habt, glaube ich, in der Naheinstellung für die Rote Burg dann das Rote Rathaus genommen. Man sieht halt immer die Eingänge da. Aber das sind Details, die fallen bloß Berlinern auf.
Ja,
wir hören jetzt endlich mal Musik aus diesem Film erneut. Das ist nämlich wirklich nochmal, sage ich es sehr bewusst, sehr, sehr schöner, sehr hörenswerter Soundtrack mit tollen Songs. Babylon Berlin, da ist ja eben auch der großartige Brian Ferry zu hören. The Brian Ferry Orchestra mit Bittersweet. Babylon Berlin jetzt auch in der ARD zu sehen, die große Serie, in über 60 Länder übrigens verkauft, auch mit einem Traumcast, muss man auch mal sagen, also wunderbare junge Schauspieler, Volker Bruch ist da zu sehen, dann Liv Lisa Fries, also auch Menschen, von denen ich so das Gefühl hatte, Tom Tick war also bei uns zu Gast, als einer der Regisseure, die passen in diese Zeit so hinein. Also ich habe Liv Lisa interviewen dürfen und dachte mir eine ganze Zeit, die hätte Otto Dix eigentlich auch gern gezeichnet. Diese Zerbrechlichkeit, gleichzeitig das zart Moderne auch, was sie so hat, dieses Girlhafte so aus dieser Zeit. Also beim Casting spielte das auch
so eine Rolle, dass man merkt, die Leute, ja, die könnten aus dieser Zeit stammen, ja. Den glaubt man das?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja ganz komisch, das kann man ja nicht wirklich erklären, was das ist. Das ist eine Ausstrahlung, das ist eine... Vielleicht irgendwie ein Aspekt von Altmodischkeit im Charakter. Finde ich zum Beispiel, dass das Liv und Volker beide prägt. Peter Kurt fast noch mehr sogar. Der ist ja sogar, also der kam zum Beispiel zum Casting rein, hat sich einfach so ein bisschen Pomade in die Haare gemacht, seine Haare nach hinten und hatte irgendwie so eine Weste an. Und ich dachte, das gibt's ja überhaupt nicht. Ich meine, der kam die 20er Jahre zur Tür rein. Und zwar, also der roch auch so. Ich habe das Gefühl, dessen Schweiß war aus den 20ern.
Der spielte den Chef. Ne? Das ist
Peter Kurt spielt den, oder sozusagen den, eigentlich den älteren Kollegen von Gerion Rath, Bruno Wolter, eine ganz faszinierende Figur, weil der ja abgründig und sympathisch zugleich ist. Aber das sind ja eigentlich alle. Das ist ja auch das, was uns wichtig war. Wir wollten Figuren haben, die schillern und die komplex sind und die alle, also früher oder später entdeckt man eigentlich bei jedem, dass da auch noch was anderes zu entdecken ist, was eher beunruhigend wäre. Charlotte, die einen ja so einnimmt, also die Rolle von Liv Lisa Fries, die, glaube ich, auch deshalb einfach so von Anfang an der Hafen ist, auf den man zusteuert als Zuschauer, weil sie so eine Aufsteigergeschichte ist, weil sie halt raus will und will was erreichen und sie will auch als Frau eine andere Position irgendwie erklimmen.
Sie kommt ganz gut, sie kommt ja aus dieser Hinterhofwelt, von der du vorhin gesprochen hast. Sie kommt aus dem Zille-Milieu im Grunde und steigt dann in der Polizei auf.
Genau.
Zu einer Zeit, als das sehr ungewöhnlich war.
Genau. Und das hat Liv unheimlich gut, finde ich, einfach von der Tonalität gegriffen, weil Liv zum Beispiel auch interessanterweise unheimlich gut zwischen richtigem Berlin und Hochdeutsch hin und her hopsen kann. Und das so eine Idee war auch für die Figur, dass wenn sie sich irgendwie professionell verkaufen will oder darstellen will, in der Polizei gut dastehen will, dass sie dann halt richtig wechselt, so den Sprachduktus. Aber wenn sie zu Hause ist, dann geht's voll ab wieder. Mhm. Und das ist halt Liv auch, das kann die. Ja. Also das ist auch ihre sie kann es auch als Person. Während bei Volker, das fand ich ja ganz toll, dass wir einen Helden haben, ein großer Aspekt für mich, dass ich sage, okay, wenn Serie, dann auch aus dem Grund, dass Figuren Zeit bekommen. Zeit bekommen, sich zu entwickeln, auch dass das Publikum Zeit bekommt, sich an sie zu gewöhnen, auch in ihrer Widerspenstigkeit und auch vielleicht in ihren seltsamen Geheimnissen. Und ich finde, Volker, der halt Gerion Rath spielt, ist ja eine Figur voller Geheimnisse am Anfang. Auch sehr, erstmal gar nicht so nahbar. Man muss sich eben die Zeit nehmen. Man muss in den investieren. Und das mag ich unheimlich gern, weil ich glaube, wenn man sich einmal einlässt, dann ist man ja auch drin, nach 2, 3, 4 Episoden. Und das ist ja wie bei tollen Büchern. Da strauchelt man ja auch mit Charakteren. Und dann irgendwann merkt man so, wie man die schon längst ins Herz geschlossen hat, wie es übrigens im Leben ja auch so ist, dass Menschen, die einen begleiten, man verpasst manchmal den Moment, wo man sich in die verliebt hat und dann sind die einfach, gehören die zu einem. Und das geht mir mit Volker so. Ich finde, das hat er unheimlich gut gestaltet. Das ist wirklich auch eine Leistung von ihm, weil, darf man auch nicht vergessen, so 200 Drehtage lang und kreuz und quer zu springen, von Episode 1 zu 16 zu von 8, also an einem Tag manchmal und intern trotzdem einen Bogen zu entwickeln, bei dem die Figur sukzessive an uns heranwächst. Das ist wirklich Wahnsinn, also wie er das gestaltet hat.
Es ist auch eine spannende Figur natürlich von Volker Kutscher erdacht, der diese historischen Kriminalromane geschrieben hat. Mhm. Und zwar auch absolut faszinierend, finde ich, in der Verbindung von spannender Krimihandlung, gleichzeitig aber eben den Zeitgeist aufzugreifen. Mhm. All das ist in den Romanen schon vorgeprägt und spielt dann bei euch eben logischerweise eine ganz zentrale Rolle. Wir hören aber jetzt, bevor wir weiterreden über diese Serie, nochmal Musik vom hörenswerten Soundtrack Tim Fischer, der übrigens ja auch irgendwie in diese Zeit total gut reinpasst,
finde ich.
Diva, als wundervolle
Diva. Der muss auch unbedingt bei uns bleiben.
Meine Rose, Tim Fischer. Tom Tick war es, einer der Regisseure von Babylon Berlin, heute unser großer Radio Day hier auf Radio 1, eben natürlich auch ein bisschen Lokalkolorit, logischerweise, es sind ein paar Schritte, muss rüber in diese Straße. Da hat mir übrigens mal jemand erzählt, als wir das erste Mal da rein durften, dass der Hund, ich weiß nicht von wem, einem der Künstler da, also Kostümen vielleicht oder eben der Designer dieser wundervollen Straße, dass der Hund wohl völlig durchgeknallt ist, weil der hat zwar gesehen, das sieht alles total echt aus, aber es roch ihm nicht so. Er suchte immer irgendwie einen anderen Hundegeruch und hatte eine richtig traumatische Erfahrung
gehabt. Stimmt, das ist wirklich eine gute Story, weil das ist ja der Beweis dafür, wie gut das offensichtlich gemacht worden ist von den Designern. Also da gibt es ja so wahnsinnig viele Details, auf die es ankommt, damit einfach so eine Häuserfassade wirklich aussieht wie eine Häuserfassade. Ne? Also du musst ja die Fenster bearbeiten, muss ja irgendwie alles ein bisschen schmuddelig sein, muss ja irgendwie auch unterschiedlich, und zwar unterschiedlich schmuddelig, ne? Weil jeder, manche Leute putzen ihr Fenster, manche nicht. Du musst das ja dir alles vorstellen, dass das alles individuelle Pflegedimensionen sind. Und dann ist gerade dieses Finish, was du in der Malerei machst, also in der Bemalung der Wände, wo du die ganzen Rostrinnen und so erzählen musst, wo du halt, also gerade unten in dem Übergang von Bürgersteig zur Mauer, was da alles los ist, wenn man genauer hinguckt, wenn man über die Straßen geht, das ist unheimlich schwer zu malen. Und wir haben wirklich eine geniale Malertruppe, also angeleitet von Mieke Casal. Das ist wirklich so eine geniale Frau. Ich glaube es gar nicht. Seit 20 Jahren arbeite ich mit der und bin also jedes Mal fassungslos, wie gut die das macht. Also so Wände so lebendig zu machen. Das ist wirklich wahr. Die Geschichte ist so. Der Hund kommt da hin und er sieht, das sieht doch alles so aus. Es muss ja alles vollgepinkelt hier sein. Da ist ja gar nichts. Das riecht alles nur nach Farbe. Der war völlig desorientiert.
Ich habe ihr sagen lassen von Lisa Fries, dass sie sich wahnsinnig intensiv eingearbeitet hat, unheimlich viel gelesen hat und auch von dir und von den anderen Regisseuren immer ganz viel wissen wollte. War das so die generelle Arbeitsweise, also zu sagen, wenn wir was drehen, eben über die späten 20er, die frühen 30er Jahre in Berlin, dann wollen wir auch alles aufsaugen, alles wissen aus dieser quirligen, lebendigen, auch gefahrvollen Zeit. Wie war das?
Ja, wir haben uns das so vorgestellt, dass der Prozess, den wir als Autoren, also Henk, Achim und ich, durchgemacht haben, weil wir waren schon so Halbexperten, als wir auf das Projekt zurollten, das war ja auch ein bisschen der Antrieb, das machen zu wollen, war die Sehnsucht nach einem panoramatischen Stoff, einem Sittengemälde aus dieser Zeit. Auch deshalb, weil wir immer deutlicher den Instinkt hatten, dass es auch viel mit uns heute zu tun hat, dass sich da was spiegelt, was wirklich relevant ist, was eine Auseinandersetzungspotenz hat. Und sind dann so sukzessive natürlich immer mehr so Fachidioten geworden, habe aber auch gemerkt, dass Wissen hilft, den Ton zu treffen, in der Haltung den richtigen Ausdruck zu finden. Und das ist gerade bei Schauspielern, habe ich das gemerkt, das war ganz toll. Wir haben halt sehr früh angefangen, uns regelmäßig zu treffen. Dann haben wir Filme geguckt aus der Zeit, also richtig so eine große Gruppe. Also das ganze Team, das schon so am Start war, also schon seit 2 Monate vor Drehbeginn, ging das los und haben uns einmal die Woche getroffen, haben Filme geguckt, haben so Spezialisten eingeladen, die Vorträge halten über bestimmte Aspekte, über Kriminaltechnologie dieser Zeit oder das Unterweltleben, die Puffs von Berlin und so. Da gibt es, also ich gebe ja für alles totale Experten in Berlin. Und die haben wir eingeladen und dann sind die Leute mit uns gemeinsam dann so reingetaucht und das war unheimlich gut. Dadurch waren wir eigentlich eine Horde von Experten, die das so in sich trugen und nicht so sehr einfach nur so gewisse Aspekte, die man so gelernt hatte, irgendwie abhaken wollten. Das war, glaube ich, ein breiter gestreutes Wissen um die Sache.
Besteht aber immer die Gefahr, finde ich, wenn man so von Berlin aus 7 Jahren erzählt, die Gefahr ist schon zum Glück in den Romanen irgendwie gebannt, dass es nostalgisch wird, dass man etwas überglänzt, was ja in Wirklichkeit eine extrem aggressive Zeit auch war, moderne, Ascharik, alles trifft sich und wir wissen ja auch, wohin es dann leider führte. Also all das muss man ja mitdenken und vielleicht eben auch versuchen zu vermeiden, dass es eben so eine nostalgische Beschwörung einer Stadt wird, die es so vielleicht gar nicht gegeben hat.
Ich würde denken, dass die sogenannte Expertenschaft, die wir uns da angeeignet haben, dazu geführt hat, dass die Serie auch natürlich auch hart ist. Wenn man so will, schonungslos, das ist ein etwas pathetischer Begriff, aber damit meine ich ja nur, also von der Verklärung und Romantisierung der 20er Jahre kann, also glaube ich, in Babylon Berlin zu keinem Moment die Rede sein. Es ist auch, hat das natürlich zu dramaturgischen Entscheidungen geführt. Ne? Also im Roman, wenn wir uns sehr viel Freiheit genommen mit diesem Roman. Und das aber auch unter dem Schutz von Kutscher, dem Romanautor, der fand das alles ganz toll. Der war auch glücklich, dass wir nicht nur einfach jetzt so eine akribische Nachfilmung seines Werks machen, sondern dass wir das nehmen als Skelett, wo wir das Fleisch noch draufwerfen dürfen. Und da gibt es zum Beispiel dann eben so eine Entscheidung wie die, was die Hauptfigur Charlotte betrifft, die Lisa Fries spielt, die im Roman studiert und auch schon bei der Polizei ist und eigentlich in einem ganz schön privilegierten, in einer privilegierten Startposition sitzt. Das ist natürlich ein klassischer Fall, wo man sagt, okay, also erstens fehlt mir hier ein bisschen das Konfliktpotenzial, ne? Also die ist ja schon fast auf Augenhöhe mit dem anderen Helden. Uns fehlte wirklich verankert in einem der Protagonisten das Milieu, das die Stadt letztlich fast dominierend geprägt hat, nämlich das Arbeiter und noch eigentlich noch extremer, die Armen der Stadt. Die Armut war gewaltig zu der Zeit und die goldenen 20er kann man nicht ernsthaft eigentlich in Berlin so nennen, weil die Stadt immer am Rande des Elends vor sich hin gelebt hat. Es gab diese 2-3 Jahre zwischen 26 und 29, in denen, nachdem die Inflation gebannt war, die Leute zum ersten Mal überhaupt Hoffnung hatten darauf, dass dieses komische Experiment, das man Demokratie nannte, zu irgendwas führen kann. Das dürfen wir nie vergessen. Deutschland war so, also so wie heute wir manchmal so Länder gucken, in denen die Demokratie gelernt werden soll. So wurde Deutschland von der Welt angeguckt, wir kamen aus der Monarchie, Wir hatten Krieg verloren. Die Hälfte des Landes wollte das nicht wirklich einsehen, hat den gar nicht als verloren akzeptiert. Sollte jetzt, nachdem sie wirklich kaisergläubige Kriegsfanatiker gewesen waren, sollten jetzt plötzlich Demokratie spielen. Und das war eine unglaublich angespannte und natürlich auch fordernde Situation für so ein Volk.
Wir hören nochmal Musik aus diesem großen Werk. Brian Ferry nochmal, ein ganz besonders schönes Lied, finde ich, Reason or Rhyme, das übrigens auch auf Radio 1 immer wieder klingt. Also das ist auf der Rotation List, der Playlist. Heavy Rotation weiß ich jetzt nicht, aber in der Rotation ist es auf jeden Fall. Tom Tykwer ist bei uns zu Gast und wir reden über Babylon Berlin. Du hast das vorhin so packend beschrieben, also ein Land lernt Demokratie. Und du hast auch davon gesprochen, wie aktuell das alles ist, wie sehr es uns betrifft. Nun haben wir ja Demokratie gelernt. Manchmal denke ich sogar, wir verlernen sie jetzt vielleicht wieder. Also das ist vielleicht etwas, was die Brisanz auch ausmacht, eines an sich historischen Stoffes.
Ja, es ist uns so seltsam zugewachsen, auch während der Entwicklung des Films. Wir sind ja jetzt schon 5 Jahre da dran. Es dauert ja immer irre lange, bis man sowas dann wirklich auch endlich dreht und dann zeigt. Und während der Entwicklung, während des Schreibens, wir haben wirklich 3 Jahre daran geschrieben, hat sich die Welt ganz schön entwickelt in eine Richtung, die auf beunruhigende Weise irgendwie zusammenpasste mit dem, was bei uns ja noch unter der Oberfläche so brodelt. Das ist uns ganz wichtig gewesen, dass wir sagen, okay, wir gehen bewusst ins Jahr 1929, hat der Kutscher ja auch so gemacht, wo, also im Sommer oder im Frühjahr 1929 war, also weil da ja immer von gesprochen wird, dass das der Vorabend, die Dämmerung des Nationalsozialismus ist, aber die de facto hatte kein Mensch die überhaupt auf dem Radar. Die waren eine völlige Splitterpartei, es waren irgendwelche Bekloppten, die in München in Hinterzimmern der Kneipen rumsaßen. In München wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr schon Spuren hinterließen, aber in Berlin überhaupt nicht ernst genommen wurden als irgendeine politische Potenz. Und man hat nicht darüber geredet eigentlich. Es wurde so mit Achselzucken weggemacht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns gewesen, auch in der Auseinandersetzung mit den Schauspielern, und dass man das nicht mitspielt, dass man weiß, dass man hier eigentlich schon am Rande eines Abgrunds steht. Die Leute hatten keine Ahnung. Und das kann man jetzt auch naiv finden. Ich glaube, es ist eher so, dass die Geschwindigkeit, diese Dynamik, die das dann aufgenommen hat, etwas ist, das unsere Aufgabe ist, jetzt für die nächsten Staffeln auch zu untersuchen, wie das sein konnte, dass das nur 3,5 Jahre später sich eine Gesellschaft so auf den Kopf stellen konnte, die eigentlich zumindest im Jahr 1929, wirklich gebrieft war, das Experiment gelingen zu lassen und eine wirklich moderne, aufgeschlossenere, künstlerische, also irre explosive und inspirierte neue Gesellschaft zu werden.
Also das denkt man natürlich mit der Zuschauer. Das sieht man und man denkt das sofort mit und es ist im Hinterkopf auf jeden Fall dabei. Ihr bezieht euch jetzt immer in diesen ersten beiden Staffeln auf den ersten Band noch. Also er hat ja mehrere Bände geschrieben. Geht das dann auch so sozusagen von der Geschichte her weiter in die nächsten Bände rein dann?
Ja, wir orientieren uns immer so. Also das hat sich dann so entwickelt, dass einfach so viel Stoff uns unter den Nägeln brannte, den wir noch hinzufügen wollten zu dem, was Kutscher geschrieben hat, dass es dann 2 Staffeln wurden, die sozusagen so dann doch auch ein bisschen frei auf diesem Band der nasse Fisch beruhen. Aber so ist so grundsätzlich ist die Idee, dass das der Leitfaden bleibt, dass eine Staffel ein Roman ist. Und dass der nächste Roman heißt Der stumme Tod, also der ist schon so unsere Startrampe dafür. Aber ich glaube, manchmal werden wir uns deutlich näher und manchmal etwas weiter weg von den Romanen bewegen, weil wir auch auch andere Storylines mitentwickelt haben, die jetzt erstmal unabhängig und frei von der Kutscherschen Welt sind. Die nächste Staffel bezieht sich auf Der stumme Tod und danach kommt ein Roman, der hieß Goldstein. Da werden wir, glaube ich, wieder sehr nah dran sein, weil da unheimlich guter Recherchierter und das ist so ein Politthriller, richtig.
Er hat ja nochmal so einen ganz kleinen Band da zugeschoben, bei Galliani erschien ein ganz wunderschöner kleiner Band von Kat Menchik, wunderschön auch illustriert, wo er so eine Erzähllücke geschlossen hat, wo man noch ein bisschen mehr erfährt über Charlottes Herkunft, den Vater und so. Also er ist wirklich ein großartiger Autor und kann mir vorstellen, das ist ein Steinbruch für euch, da kann man immer wieder...
Ja, das ist interessant, weil wir tatsächlich bei Charlotte einfach diesen anderen Weg eingeschlagen haben und jetzt da sind wir wirklich in einer Alternative Reality. Also es ist, also Charlotte ist bei uns wirklich ein anderer Kosmos.
Wenn ich mal sage, jetzt das große Serienwerk für dich, du hast ja mit Serie durchaus schon zu tun gehabt, nämlich Sense8, ja. Netflix. Eine sehr interessante Serie auch, fand ich, auch mit tollen Darstellern, auch wunderbarer Musik. Da warst du aber eben Regisseur einzelner Teile.
Wurde aber auch eben so gedreht wie Babylon übrigens. Ja? Also wurde auch nach Städten gedreht. Also das ist nochmal anders, weil die Serie, Sense8 ist ja eine Serie, die in 8 Hauptstädten auf der Welt spielt. Also Seoul in Korea und Nairobi in Ostafrika und London und Berlin und noch ein paar andere. Also die Regisseure haben in der Regel eine Stadt gedreht. Also alles, was in der Serie spielt, aber da springt natürlich auch quer durch alle Episoden springt man da. Und ich habe Berlin und Nairobi gemacht, naheliegenderweise. weil Berlin sowieso nahe liegt und Nairobi deshalb, weil es eine Art zweite Heimat für mich geworden ist, dadurch, dass meine Frau Marie da eine NGO aufgebaut hat, die inzwischen sehr erfolgreich Kunsterziehung für Kinder in Slums macht.
Über die ich unbedingt auch noch reden will. Du hast die Folgen 4 und 11 gemacht übrigens, also die Episoden innerhalb dieser Serie. Und wir hören jetzt auch ein Stück vom Soundtrack. Da hört man nämlich so eine tolle Band wie die Four Non Blondes mit What's Up. Tom Tick war es bei uns und wir haben über einige seiner wichtigen großen Filme gesprochen. Natürlich nicht über alle, nicht über The National zum Beispiel, auch nicht über die tödliche Maria, mit der du ja so furios angefangen hast und Nina Petri, diese wunderbare Schauspielerin, eben auch berühmt gemacht hast. Aber was wir eben bisher nur angedeutet haben, das heißt, du hast es ja gerade, ist eben dieses schöne Projekt in Nairobi. Dazu übrigens ist mir neulich was ganz Wunderbares passiert. Ich habe einen ganz tollen Film gesehen aus Österreich, Styx. Wirklich eindrucksvolles Werk, ja, eben über die Flüchtlingskatastrophe. Ne? Und Wolfgang Fischer, der Regisseur, hat mir dann erzählt, dass der kleine Junge, der da also als Flüchtling sich auf das Boot rettet, dass das Gedeon Wekesa Odur ist, der es großartig spielt, mit so einer Wut, so einer Wucht. Und dass der eben aus diesem Projekt hervorgegangen ist. Also dieses Projekt, das du da mitentwickelt hast in Nairobi, also das ist sozusagen jetzt auch mal im Weltkino auch angekommen. Was ist das erstmal für ein Projekt? Vielleicht kannst du es mal kurz schildern.
Ne, also das Projekt hat eigentlich meine Frau entwickelt, Marie. Die hat, die ist da runtergegangen und hat mit einer Partner-NGO in England ein System entwickelt, wie im Slum, wo es natürlich, wenn überhaupt Schule gibt, dann Schule, Schreiben, Lesen, Rechnen, Feierabend in irgendeiner Bruchbude, aber gar nichts Weiterführendes. Und sie so ein Konzept entwickelt haben, wie Kinder in so benachteiligten Regionen ihre künstlerischen oder kreativen Talente ausprobieren können und entwickeln können. Also es ist jetzt nicht nur Kunstunterricht, sondern das sind inzwischen, also allein in dem Slum in Kibera, das ist der größte Slum von Nairobi oder ich glaube sogar der größte von Ostafrika, gehen da so 1500 Kinder jede Woche mehrmals, manchmal und in den Ferien dann jeden Tag, in so Workshops, in denen sie entweder Ballett, Tanz, Akrobatik, bildende Kunst, also auch natürlich Malerei, Schauspiel eben und kreatives Schreiben und noch ein paar andere Disziplinen lernen können. Und aus der Schauspielklasse, die Marie damit betreut, kommt dieser Junge, dieser Gideon. Und das ist halt wirklich verrückt, weil der lebt halt im Slum und er hat dann jetzt, ist dann da rausgekommen und hat diesen wirklich sehr eindrucksvollen Film gemacht. Ich finde ihn wirklich einen der tollsten deutschsprachigen Filme der letzten Jahre, muss ich sagen. Ich habe den jetzt auch schon dreimal gesehen. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Mal einen Film dreimal gesehen habe. Bin echt ein Fan von dem Film, Styx. Das ist für den natürlich eine unheimliche Erfahrung gewesen, weil er hat ein Talent in sich entdeckt. Es wird nicht gefördert. Er hat natürlich überhaupt keine Chance, das auch mal wirklich auszuprobieren. Und hat jetzt schon den Anschlussjob. Er macht jetzt wieder einen Film in Spanien. Das ist wirklich ganz toll für den. Und so geht es einigen da. Die entdecken halt Dinge in sich. Aber das ist nicht das Ziel dieser Initiative. Das Ziel ist erstmal einfach nur der Glaube an die Idee, dass ein Verhältnis zu den eigenen kreativen Möglichkeiten den Selbstwert verändert. Wir sind so irre daran gewöhnt, Kunstunterricht zu haben und irgendwie einfach als ab 6 in der Schule herangeführt zu werden an das, was uns vielleicht liegt oder nicht so liegt, vergessen dabei, wie stark das nachher für uns eine Rolle spielt, wenn wir welchen Beruf auch immer wir erlernen. Das heißt ja nicht damit, dass diese ganzen Kinder Künstler werden sollen oder auch nur können, das ist völlig unrealistisch. Aber egal, was man später wird, wenn man seine eigenen Potenziale überhaupt mal kennengelernt hat, dann geht man auch als Bäcker oder als Jurist oder so anders an die Arbeit.
Das ist also ein faszinierender junger Schauspieler. An der Seite von Susanne Wolf übrigens, eine sehr erfahrene deutsche Theater- und Filmschauspielerin. Und wie die beiden zusammenspielen, auch hat mich wirklich sehr berührt. Ja. Und es ist ja auch ein Projekt, aus dem jetzt dort eben aus Nairobi auch richtig Filme hervorgegangen sind. Ja. Ich habe sogar einige gesehen, sehr poesievolle, sehr frische, sehr lebendige Filme. Also ihr ladet ja auch Leute ein aus Deutschland, oder, also Filmleute, die dann da lernen.
Ja, das ist ein etwas separater Arm. Mhm. Also der Verein heißt One Fine Day. Ja. One Fine Day e.V., der macht diese Kunstklassen in den Slums. Das ist richtig wie eine eigene Schule in den Slums. Mhm. Da kommt jetzt auch wahrscheinlich, ist gerade ein Gebäude gekauft worden, etwas Schrotteliges, das mitten drin ist in dem Slum, wo die Kinder wirklich dann hingehen können. Das ist dann die eigene Kunstschule, das ist ganz toll. Art Center heißt das. Und dann gibt es One Fine Day Films, das ist quasi wie so ein Ableger. Den mussten wir ein bisschen anders gestalten. Und da bin ich auch ein bisschen beteiligt daran, weil das andere ist eigentlich Maries Domäne. Der Verein funktioniert nur über Spenden, während wir in diesem Filmbereich tatsächlich auch mit öffentlichen Geldern operieren. Und da haben wir so ein Konzept entwickelt, das ist ein Workshop-Konzept, das so einen Crashkurs eigentlich anbietet. Der wird auch panafrikanisch angeboten. Da kommen auch Leute aus Westafrika oder sonst woher, extra nach Nairobi, und kriegen dann in so einem zweiwöchigen Super-Crashkurs also alles beigebracht, was sie in ihrem Spezialbereich, was sie interessiert. Also gibt es halt 10 Cutter, 10 Regisseure, 10 Tonleute, 10 Ausstatter und so, also Junge. Man kann sich bewerben nur mit einem Video, das man mit dem Handy gedreht hat oder so. Und dann wird über das Jahr hinweg ein Drehbuch entwickelt mit lokalen Autoren. Und dieses Drehbuch wird dann in einen Spielfilm verwandelt, der von dem Team, das aus diesen Workshops hervorgeht, gedreht wird. Das heißt, das sind alles Leute, die oft vor diesem Workshop vielleicht einfach nur mit dem Handy ein paar Filmchen gemacht haben, danach an einem Set stehen von einem richtigen Spielfilm, einem Kinospielfilm, den sie dann auch komplett zu Ende betreuen müssen.
Das machst du noch nebenbei, neben dieser monumentalen Arbeit an dieser Serie, Babylon Berlin? Da bleibt noch Zeit für sowas dann?
Ein bisschen zu wenig inzwischen, die Zeit, die mir dafür bleibt. Das bedauere ich auch, aber also ich habe das ja angeschoben und habe jahrelang das wirklich sehr stark betreut. Jetzt aber Gott sei Dank haben wir eine tolle Produzentin und Geschäftsführerin gefunden, die Sarika Lakhani, die macht das spitze und rettet uns auch ein bisschen, weil das wirklich sehr viel Arbeit ist. Und ich ja auch noch sonst so ein paar Sachen habe, wie so Kinder und ein Leben.
Ein Leben, das aber jetzt eben doch sehr stark geprägt ist durch Babylon Berlin. Wir haben es gehört, es geht also weiter. Wie weit habt ihr jetzt die Drehbücher schon entwickelt, also bis wohin so?
Also wir haben jetzt eine neue Staffel geschrieben, die hat 12 Episoden und die geht dann, also das ist das Komische, unser Impuls ist eigentlich, war die Idee sozusagen, okay, pro Staffel geht man ein Jahr weiter und ist dann immer, dann halt in 4 Jahren 1933. Im Augenblick ist es so, als würden wir pro Staffel 3 Monate weiterkommen, weil es einfach so unvorstellbar viel zu erzählen gibt. Also die Zeit war sowas von gerammelt voll mit historisch auch wirklich relevanten und auch gleichzeitig dramatisch wirklich interessanten Ereignissen, die wir nicht übergehen wollen. Und heimlich ist es auch ein bisschen so, das muss ich ganz offen zugeben, es hat ja einen guten Grund, warum wir in der Epoche gelandet sind, weil wir das Gefühl haben, es gibt 1 Million Filme über die Nazi-Zeit und auch aus gutem Grund natürlich, ist ja klar, weil die so irre prägend und so extrem war. Aber uns interessiert ja gerade diese Spurensuche im Davor. Ich glaube, das Schneckentempo, das wir einschlagen gerade im historischen Vorwärtsrücken, hängt damit zusammen, dass wir so unheimlich interessiert sind daran, diese Leute, die noch gar nicht erfasst sind von dieser Welle, zu untersuchen und uns anzugucken, wie waren die denn eigentlich, wissend, was aus ihnen wurde.
Und auf diese Spurensuche, eben auf der Suche auch danach, wie wir wurden, was wir heute sind. Auch das hat ja mit uns zu tun, klar, mit unserer Geschichte, mit unserem Zustand, machen wir uns jetzt also auch in der ARD mit Babylon Berlin. Unter anderem eben von Tom Tikwer, der uns heute hier besucht hat. Ganz herzlichen Dank, schön, dass du bei uns warst, dass wir abschließen konnten diesen Radio Day auf Radio 1. Und zwar jetzt auch nochmal mit Musik aus diesem Film. Und zwar auch ein Instrumentalstück, das du eben zusammengeschrieben hast mit Johnny Klimek. Und das heißt so schön Berliner Luft, Tom. Herzlichen Dank, schön, dass du da warst.
Danke.